Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hallo und herzlich willkommen im Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Maria Oberleitner und heute zu Gast sind zwei Oberpfälzerinnen, die zusammen ein Kinderbuch geschrieben haben und ihr Verleger. Christa Vogel, Elham Hoveisi, habe ich das richtig ausgesprochen?
Hoveisi.
Und Eckart Bodner. Es geht um Fritzi, Rosi und St. Martin, so nämlich heißt das Buch. Es geht, wie man sich das ja schon denken kann, um die kleine Fritzi und ihre Lieblingsgans, die Rosi, die einen, Zitat, aufregenden Gänsesommer zusammen erleben. Was mich nach der Lektüre tatsächlich am meisten interessieren würde, eine Frage, die ich mir gestellt habe. Seid ihr eigentlich Vegetarierinnen?
Zeitweise.
Nein. Fast.
Ja?
Also ich esse schon wenig Fleisch, aber ich esse Fleisch, ja.
Vielleicht mögt ihr ja mal ganz kurz abreißen, um was es geht und was das aufregende Gänseabenteuer ist. Wer Fritzi ist und wie es zu der Idee kam, Fritzi mit ihrer Gans ein Abenteuer erleben zu lassen.
Also ich glaube, das ist mein Part. Es war so, dass ich aus dem Küchenfenster unseres Hauses schaute und da befindet sich eine große Wiese. Und vor 2 Jahren befand sich auf dieser großen Wiese ein Gehege mit, keine Ahnung, 10 Gänsen. Und ich sah raus und trocknete da gerade einen Teller ab und dann sah ich, wie die Gänse, die waren schon halbwüchsig, hin und her liefen in dem Gehege und immer mit den Flügeln schlugen. Und dann dachte ich mir, oh je, ich meine, jeder von uns weiß, was dann los ist, nämlich die wollen das Fliegen lernen und wenn sie dann fliegen lernen wollen, dann ist der Kochtopf nicht mehr weit entfernt. Und dann habe ich gedacht, ach je, jetzt dauert's nicht mehr lang. Ach, wäre das schön, wenn die wegfliegen könnten. Und aus diesem Gedanken heraus, ja, habe ich mich dann hingesetzt und habe diese Geschichte geschrieben.
Und die Geschichte gab's als Idee für, also war dir da schon klar, dass es mal ein richtiges Kinderbuch wird, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja schon viele Kurzgeschichten für Erwachsene geschrieben, also 4 verschiedene Bücher. Und im Prinzip ist da aus diesem Gedanken auch wieder eine Kurzgeschichte entstanden. Ein bisschen länger ist die Kurzgeschichte geworden, nämlich 9 DIN A4 Seiten. Und die landete dann auch in meiner Schublade und ich wusste nicht so recht, was ich damit machen soll. Ja.
Und ihr beide habt aber vorher schon zusammengearbeitet, also ihr kanntet euch oder wie kam die
Verlagskollektion? Ja, ich kenne die Christa Vogel schon seit vielen, vielen Jahren. Sie hat ja ihr erstes Buch auch mit mir schon gemacht, das WWW Kurze Geschichten. Ich meine, ganz am Anfang hat sie es auf eigene Faust gemacht, aber dann wollte sie unter das Dach von einem Verlag und hat sich an mich gewandt und es hat funktioniert.
Kann man das denn einfach so machen? Also was ist denn, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe vielleicht auch so eine 9-Seiten-Geschichte bei mir im Schrank?
Naja, aus einer 9-Seiten-Geschichte kann man kein Buch machen. Das ist mehr sowas Ähnliches, wo man heute ein Handout, neudeutsch Handout sagt. Mit so 9 Seiten kann ich eine Geschichte an den Verlag schicken und sagen, schau mal an, da habe ich eine Geschichte, so ungefähr läuft die ab, das könnte man ausbauen, würde Ihnen das gefallen? Ja, ich wusste ja, dass sie tolle Geschichten schreibt und ja, warum sollte das nicht ein tolles Kinderbuch werden?
Naja, so ganz, ganz schnell ja hat er natürlich nicht gesagt, weil der Eckart, also der Verlag Bodner, das ist ja regional bekannt für Regionalliteratur, ganz bekannt und die Sparte Kinderbuch war jetzt was ganz Neues. Und ja, ich habe ihm einfach gesagt, ich habe eine schöne Geschichte, ich hätte eine schöne Geschichte und es wäre vielleicht ein Kinderbuch möglich, aber ja, ich bräuchte einfach noch jemand, der dazu passende Bilder macht. Und da hat er mir auch weiterhelfen können.
Okay.
Das sind die Zufälle.
Mhm. Ja. Und wie kam es dann zum
Nun ja, also die Geschichte hat mir gefallen. Das heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass ich die in meinem Verlag dann auch verlegen muss. Mhm. Also man macht sich schon auch Gedanken, wo bringt man ein Kinderbuch am besten unter, damit es auch einen wirtschaftlichen Erfolg hat. Das nützt ja nichts. Bücher drucken kann jeder, aber man muss ja auch und das Volk in den Verlag, in die Buchhandlungen und dann an den Leser bringen. Und da hatte ich schon anfänglich meine Bedenken, ob ich da der richtige Adressat bin. Ich habe zwar in meinem Verlag auch schon 2, 3 Kinderbücher verlegt, aber der Schwerpunkt liegt einfach auf heimatkundlicher, regionaler Literatur, auch ein bisschen Mundart, Gedichte und solche Sachen, Lyrik. Aber Kinderbuch, das ist wirklich schon ein Exot unter meinem Dach. Und naja gut, die Geschichte hat mich überzeugt und wir haben einfach gesagt, Risiko. Sprung ins Wasser, wir versuchen es einfach mal.
Und Elham, wie bist du dann ins Boot gekommen?
Ja, das war eine Abend, habe ich eine Nachricht bekommen in WhatsApp von Christa. Und ja, sie hat geschrieben, dass sie braucht eine Illustratorin und sie durch den Bodner Verlag hat, Eckart hat mich vorgestellt, dass es, ja, dass ich Illustratorin bin. Und ja, habe ich gerne geantwortet und die Kontakt ist angefangen.
Und wir sind du hast in Kontakt gegangen. Die Geschichte gelesen und hattest du, wie kann man sich das vorstellen? Wusstest du schon, wie du es illustrierst? Hattest du schon so dieses Bild vor Augen?
Oder? Ja, ich soll sagen, dass ich bin Illustration studiert. Ich bin Grafikerin, so habe ich Master in Grafik und Illustration. Und ich kenne schon. Also ich war früher auch in diesem Bereich tätig.
Hast du denn schon mal ein Kinderbuch illustriert?
Eigentlich in Deutschland ist meine zweite Kinderbuch.
Okay.
Und es war auch andere lokale Buch mit Gruppe Malwas in Chemnitz. Ich habe auch teilgenommen und ja, es gibt in diesem Buch so fantastische Reisen von Karpfen weg. Ich erinnere mich genauso die Titel wie heißt. 2006 habe ich teilgenommen und das ist auch im Buchhändler. Ich denke, es ist noch verfügbar.
Wie du malst und illustrierst, also du bist ja auch bildende Künstlerin. Was muss man anders machen, damit man sich in die Kinderherzen malen kann sozusagen?
Ja, es gibt die unterschiedliche zwischen zum Beispiel als eine Kunstmaler also arbeite, als die Illustratorin. So Illustration ist der Bereich Grafik und Grafik hat eine Regel. Man muss diese Regel kennen und ja und beobachten. So, ich kann nicht wie meinen Wunsch ein Bild zu malen. Es gibt Layout, es gibt die Kombination und ja, so der Stil von dieser Illustration, wie soll sein. Ja, es gibt viele Punkte, dass man soll beachten bei einer Buchillustration.
Wie habt ihr denn, also seid ihr dann einfach zusammengesessen und habt überlegt, welche Szenen, aus welchen Szenen Bilder werden sollen? Oder wie macht man sowas?
Also das waren, wie gesagt, 9 DIN A4 Seiten und wir sind da ziemlich, also blauäugig rangegangen, weil wir haben am Anfang gedacht, na ja, so vielleicht 6 oder 8 Bilder. Ich glaube, wenn die Elham gewusst hätte von Anfang an, dass sie 40 malen muss, dann hätte sie vielleicht, wäre sie nicht so begeistert gewesen oder hätte sie vielleicht sogar abgesagt, wer weiß. Aber ja, wir haben gesagt, also hier, wir wussten ja, das wird eine große Schrift, dann waren einfach so relativ lautmalerische Szenen, also die wirklich nach einem Bild gerufen haben und ich habe dann immer bloß gesagt, Mensch, da, also nach, in dem Textteil, da brauchen wir noch ein Bild. Und die Elham hat es dann gemacht. Also ich habe da keine Idee gehabt, was sie macht oder wie sie es macht, aber sie hat den Text gelesen und dann hat sie ruckzuck da was super produziert.
Weil es ist ja auch tatsächlich so, dass man, also die Besonderheit an Kinderbüchern ist ja, dass man theoretisch die Geschichte irgendwie auch verstehen will, ohne, also auch wenn mir jetzt niemand das vorliest und ich noch nicht lesen kann, dann kann ich ja durchblättern und irgendwie so die Geschichte nachvollziehen. Also es baut ja auch aufeinander auf und es ist ja, irgendwann ruft sie dann auch ksch, ksch. Es ist ja schon nochmal eine andere Herausforderung, quasi eine stringente Geschichte zu erzählen, sodass sie auch wirklich jedes Kind versteht, als nur in Anführungsstrichen drei Bilder zu malen, die zur Geschichte passen.
Genau so. Also ich habe so, so angefangen, dass das Geschichte erst total ganze Buch lesen und dann das kommen diese Vorstellungen in meine Gedanken und so, also ich soll beachten so jede Seite. Und am Anfang, ich habe nicht gedacht, dass ich soll von jeder Seite Bilder malen, aber danach haben wir entschieden, dass es wird schöner, weil das ist eine ziemlich lange Geschichte, schöne Geschichte, dass die braucht Bilder. Und ja, haben wir einfach angefangen.
Wie lange habt ihr denn dafür gebraucht? Also wann hast du die Geschichte denn zum ersten Mal gelesen, Eckart?
Das dürfte schon 3 Jahre her sein, diese Kurzgeschichte.
2 Jahre.
Oder gut 2 Jahre. Und ich muss sagen, die Geschichte ist so bildhaft. Also die schreit regelrecht nach einer Illustration. Und insofern sind die Ideen, die kommen automatisch. Wenn man also den Text liest, dann weiß man genau, jetzt kommt das ins Spiel und das könnte man so darstellen. Also dieses Buch ohne Bilder wäre eigentlich gar nicht denkbar. Aber es ist kein Bilderbuch, das muss man also schon sagen. Die Illustrationen unterstreichen den Text, aber ersetzen ihn nicht. Also man kann es nicht einfach nur über die Bilder erfassen. Man muss die Geschichte schon auch lesen.
Es war auch so, dass wir am Anfang, dass uns nicht ganz klar war, in welche Richtung dass das alles gehen sollte. Also ich habe eher so gedacht, Richtung Findus, also großes Buch, auf der einen Seite der Text und auf der anderen Seite ein Bild mit ganz vielen Einzelheiten. Aber der Eckart hatte dann die Idee, etwas für Erstleser oder Zweitleser und auch zum Vorlesen zu machen. Und das dann einfach in dieses Format, das wir dann gewählt haben, zu pressen, in Anführungszeichen, und dann entsprechend Bilder zu machen. Ja.
Es ist ein bisschen größer geworden, als wir am Anfang gedacht haben. Ja.
Er ist sehr erschrocken, weil es sind 102 Seiten und ja.
Das ist auch ganz schön dick.
Ja, die Geschichte ist ja doch immer noch ein bisschen gewachsen und immer wieder ein bisschen umgestellt worden. Und dann die vielen Bilder natürlich auch, die kosten auch Platz, ist ganz klar. Also ich bin am Anfang davon ausgegangen, es wird so ein Buch mit 70, höchstens 80 Seiten werden. Ja, Überraschung.
Ja, aber der Text hat sich tatsächlich nicht geändert. Also ich habe da ein paar Zeilen sogar rausgenommen, es ist nichts dazugekommen. Tatsächlich haben die Bilder das alles, also und die große Schrift haben das alles aufgebläht, ist zu negativ, aber in die Länge gezogen. Aber es musste so sein.
Volumen einfach.
Der Text ist ja dann, wann hast du den geschrieben? Vor 2 Jahren, 3 Jahren?
Ja, vor 2 Jahren ungefähr, ja.
Wie ist das dann? Bist du immer noch zufrieden?
Ja.
Ja?
Ja. Ja, also ich möchte da nichts dran ändern.
Wie lange
ja.
hast du denn daran gearbeitet? Oder war das so ein Schnellschuss? So ein, ja. Du hast die Gänse gesehen und wusstest?
Nee, ich habe die Gänse gesehen und habe mich dann vielleicht am nächsten Tag hingesetzt und habe, ja, das hat sich dann einfach so entwickelt innerhalb, sage ich mal, von 14 Tagen. Und dann war die Geschichte fertig und dann habe ich sie noch, wie das Gestalt angenommen hat mit dem für die Schule und so weiter, habe ich sie noch 2 befreundeten Deutschlehrern von meiner Patentochter zum Lesen gegeben, wegen Interpunktion und so weiter, weil das muss ja wirklich alles korrekt sein. Ja, und dann ist da nichts mehr verändert worden.
Also hattet ihr auch quasi gar keine Korrektur oder eine Art Instanz oder habt ihr persönlich, Elham, hast du die Bilder vielleicht auch jemandem oder einem Kind gezeigt und also habt ihr abgefragt?
Leider, ich habe nicht die Kinder gezeigt, aber ich habe schon viele Erfahrungen. Ich war früher auch als Lehrerin gearbeitet. Meine Mutter war auch Lehrerin, bin ich mit ihr zur Schule gegangen und ich habe immer Kontakt gehabt mit so erste Klasse, zweite Klasse Kinder. Und so, also ich habe leider nicht geschafft zu probieren mit Kindern, aber ich habe vorgestellt, wie soll es sein. Und auch meine Stil zur Illustration war für mich auch sehr wichtig. Ich wollte probieren, ob die Kinder kommen zurecht mit meinen Bildern, so meinem Stil in Illustration oder nicht.
Was habt ihr denn für Feedback bekommen von Kindern bisher?
Ich denke,
verstehen
schön.
Sie's?
Ja, die haben schon in der Schule Interesse gehabt und sie haben sehr mit Aufmerksamkeit gehört und angeschaut.
Es war auch so, der Eckart hat die Elham ja schon länger gekannt und er hat mir, als ich auf der Suche eben nach einer Illustratorin war, dann hat er mir zwei Adressen gegeben und er hat mit beiden schon einen Jahreskalender gemacht und den Jahreskalender habe ich mir angeschaut und dann habe ich sofort gesagt, naja, die Elham, die ist es, weil ich finde, die hat sehr, sie kann sehr viel Humor in den Bildern abbilden und das ist sehr wichtig, also einfach diese Persönlichkeiten mit Humor und Persönlichkeit ausstatten, ja.
Ich hoffe, dass das gefällt, die Kinder, auch die Eltern, die ganze Familie bestimmt. Ich finde, diese Geschichte ist super toll und das ist einfach sehr kulturell. So.
Aber es ist ein guter Aspekt, weil man darf ja vielleicht nicht nur an die Kinder denken, sondern auch, also Eltern müssen sich ja auch mit dem Buch beschäftigen, zumindest wenn sie vorlesen. Hast du beim Schreiben an die Kinder gedacht? Oder hast du an jemanden gedacht? Oder hast du erstmal für dich geschrieben? Oder muss das einfach raus?
Ich habe einfach gedacht, ich habe gedacht, die Geschichte müsste so und so sein, aber ich kann sie nicht für Erwachsene, also von Erwachsenen schreiben, dass da Erwachsene vorkommen, sondern da müssen Kinder vorkommen. Und am besten muss das aus der Sicht von einem Kind passieren, weil bloß ein Kind kann sich so etwas vorstellen, dass so etwas wie mit Rosi und so weiter überhaupt funktionieren kann. Und ja, dann hat es einfach Fahrt aufgenommen und dann war plötzlich diese Kindergeschichte da.
Jetzt glaube ich, müsstet ihr einmal trotzdem erklären, wer eigentlich Rosi ist und um was es so grob in eurem Buch geht.
Vielleicht darf ich gerade noch was zu der Frage, ob der Text und die Bilder, ob man die für Kinder oder für Erwachsene malt. Natürlich darf man nicht nur an die Kinder denken, weil die Kinder kaufen das Buch nicht. Also ich muss einfach diesen wirtschaftlichen Aspekt auch ansprechen. Die Bücher werden gekauft von Erwachsenen, in der Regel von den Eltern oder von den Großeltern, vielleicht mal bei einer Schullesung dann auch, dass sie sich sagen, ja, das würde ich mir gerne wünschen, aber kaufen müssen es die Erwachsenen. Also muss sowohl der Text als auch die Bilder muss die Elterngeneration auch erreichen. Und ich glaube, das ist wunderbar gelungen.
Also an der Stelle, ich habe es natürlich mir auch vorher durchgelesen und angeguckt. Und ich fand sowohl die Geschichte spannend, also für eine Kindergeschichte fand ich sehr spannend und ich fand auch die Illustrationen ganz toll. Also,
Dankeschön.
Ich habe keine Kinder, aber wenn, dann würde ich Ihnen es vorlesen.
Oh, danke. Super, das ist ja echt ein schönes Kompliment. Tatsächlich habe ich jetzt, wann waren das? Ungefähr vor 4 Wochen waren wir in Waldeck, also bei Chemnat, und da gibt es immer so ein Frühstückstreff. Oh, das ist aber bloß, Erwachsene treffen sich da. Und da haben wir das Buch komplett vorgelesen mit einem Beamer und mit den dazugehörigen Bildern. Und ich muss sagen, also es ist wirklich nicht nur für Erst- und Zweitleser, sondern es ist auch was für Erwachsene, einfach zum Zurücklehnen und Lesen und Genießen. Also ich, ja, und die Bilder einfach, ja, super.
Nostalgie nochmal in Kindheitserinnerungen schwelgen.
Genau.
Ja, tatsächlich habe ich mich, also ihr müsst jetzt trotzdem einmal erklären, um was es geht, sonst ich verrate ich jetzt alles. Erklärt mal.
Das müsst ihr machen. Ich kenne die Geschichte, ich weiß, worum es geht, aber ihr seid die Schöpfer.
Wo fange ich an? Also Fritzi wohnt auf dem Land bei ihren Großeltern. Was mit ihren Eltern ist, habe ich jetzt in diesem Buch offen gelassen, aber wenn es vielleicht mal ganz viele Fritzi-Bücher gibt, dann wird es natürlich, aufgeklärt. Und ja, ihr Opa, der hat 5 Gänseeier vom Nachbarn geschenkt bekommen und er hat einen Brutapparat und da schlüpfen die Küken. Und eines, das hat sozusagen eine schwere Geburt. Also und da denken alle, das kleine Küken, das schafft es nicht, das kommt in den Gänsehimmel. Aber, also die Fritzi, kümmert sich da so sehr drum und ja, dass das kleine Küken überlebt und ihre beste Freundin wird. Und dann ja, ist halt die Zeit, wo die Rosi und ihre Geschwister aufwachsen und in dem Gehege hinterm Haus groß werden. Und sie umsorgt sie halt und füttert sie jeden Tag und spricht mit ihnen und vor allem eben mit ihrer Freundin Rosi. Und dann erfährt sie, wie sie einmal Brotzeit macht mit ihren Opa und ihrer Oma, dass ja zu St. Martin die Gänse geschlachtet werden sollen. Und ja, da wird sie dann ganz hellhörig und überlegt, wie sie die Gänse retten kann. Und das ist natürlich ganz schwierig, weil ja, eine Gans, die hat ja ihre Sprache und die Fritzi hat auch ihre Sprache. Aber der Opa hat zu ihr gesagt, die Rosi, die denkt bestimmt, dass die Fritzi ihre Mama ist, weil sie ja dabei war, wie sie geschlüpft ist aus dem Ei. Und naja, dann denkt die Fritzi, dann spricht sie einfach mit der Rosi und sagt ihr, dass sie im Kochtopf landen, wenn sie nicht bis St. Martin das Fliegen lernen. Ja, und so nimmt es seinen Lauf und die Spannung steigt. Und St. Martin kommt immer näher.
Daher auch die Spannung. Also ich dachte beim Lesen mehrere Male, oh je, also natürlich war mir als erwachsenem Leser irgendwie klar, die Gans muss überleben, sonst geht es nicht. Aber es war schon sehr spannend. Wie spannend darf denn ein Kinderbuch sein? Also
Spannung in Kinderbüchern ist gewünscht. Mhm. Also wenn ich an Kinderbücher zum Beispiel von Astrid Lindgren denke oder so, da ist ja prickelnde Spannung drin. Also ist nicht nur was für Erwachsene, Romane und Krimis. Spannung ist gewünscht.
Aber es muss halt gut ausgehen. Also ja, das Ende, das muss gut sein oder zumindest ja nicht schlecht.
Worauf ich vorher raus wollte, es hat mich tatsächlich an mich als Kind erinnert. Also ich hatte auch eine Phase, in der ich, na gut, Fischstäbchen habe ich noch gegessen, weil mir nicht klar war, dass da auch Fisch drin ist. Mhm. Aber in der ich gesagt habe, meine Freunde esse ich nicht. Und das kommt ja da, glaube ich, sogar als Zitat auch ja. Im Buch vor. Und ich glaube irgendwie, dass fast jedes Kind mal so diese Erkenntnis hat, dass es ja Tiere sind, die man da isst. Also ja, so dieser Moment, in dem man das realisiert. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen wiedererkannt. Mhm.
Ja, sie sagt dann, wie ihr das klar war, wie die Oma zu ihr sagt, weißt du, aber das kann ich dann vielleicht kurz vorlesen, diese Stelle.
Sehr gern.
Ja, muss ich erst raussuchen.
Also es ist eine Szene, wo der Großvater, der Opa und die Fritze sich viele Gedanken machen. Fritzi, dem kleinen Küken kannst du nicht helfen. Das kommt bestimmt bald in den Gänsehimmel, hatte ihr Opa gesagt und hinzugefügt. Komm, es ist schon spät, Zeit fürs Abendessen. Aber Fritzi hatte keinen Hunger. Sie wollte bei dem kleinen Küken bleiben. Auch als ihr Opa aufgestanden und nach draußen gegangen war, blieb sie weiter im Stall. Behutsam strich sie mit ihren Fingern über den noch immer feuchten Flaum des Gänsleins. Dabei bemerkte Fritzi erstaunt, dass es am linken Flügel einen kleinen dunklen Fleck hatte. Ansonsten war es über und über gelb, genauso wie seine Geschwister. »Du armes Küken«, sagte sie traurig, »du armes, armes Küken.« Fritzi begann zu schniefen und wischte sich mit dem Ärmel die Träne aus den Augen. »Ich will aber nicht, dass du stirbst und in den Gänsehimmel kommst. Ich will, dass du hier unten bleibst, bei mir.« Und als ob das Küken Fritzis Worte gehört hätte, öffnete es plötzlich ein Auge und gleich darauf auch noch das andere. Fritzi hielt den Atem an und bewegte sich nicht. Das Küken schaute Fritzi an und Fritzi schaute das Küken an. Nachdem sich beide eine ganze Weile stumm gemustert hatten, begann Fritzi zu lächeln. Vielleicht musste das kleine Küken ja doch nicht in den Gänsehimmel.
Plötzlich geht die Tür auf und Opa kommt herein. Er wäscht sich die Hände und setzt sich neben Fritzi. Dann sagt er zu Oma, ich war vorhin bei unseren Gänsen. Sie laufen immer wieder über die Wiese und schlagen mit ihren Flügeln. Ich glaube, dass sie fliegen lernen wollen. Fritzi schaut ihren Opa überrascht an. Na, das waren ja tolle Neuigkeiten. Auch Fritzi hatte in den letzten Tagen eine Veränderung bei den Gänsen bemerkt. Sie wusste aber nicht, was sie zu bedeuten hatte. Rosi und ihre Geschwister waren immer wieder laut schnatternd von einem Ende zum anderen Ende des Geheges gelaufen. Dabei hatten sie ihre Flügel weit ausgebreitet. »Sie lernen fliegen?«, fragt sie ihren Opa neugierig. Und dann, »Opa, ich möchte auch fliegen lernen.« Opa schaut Fritzi an, drückt sie und lächelt dabei. »Nein, nein, die Gänse sollen nicht fliegen lernen. Sie sollen doch bei uns auf der Wiese bleiben«, beruhigt er Fritzi. Dann sagt er zu Oma, »Wenn sie das weiterhin machen, müssen wir ihnen die Flügel stutzen, sonst fliegen sie davon.« Fritzis Oma nickt ihm zu, legt dann den Zeigefinger vor den Mund, sagt »Psst« und schaut dann dabei zum Küchentisch, wo ihre Enkelin gerade vom Honigbrot abbeißt. Dann scheucht sie Opa wieder aus der Küche. »Oma, warum dürfen unsere Gänse nicht fliegen lernen? Und warum will ihnen Opa die Flügel stutzen?«, fragt Fritzi, während sie sich die klebrigen Finger abschlägt. Ihre Oma zögert einen Moment. »Ach, Fritzikind«, sagt sie und setzt sich neben Fritzi an den Tisch. »Die Gänse bleiben nicht für immer bei uns, genauso wie die Gockeln nicht für immer bei uns bleiben können«, erklärt sie. Als Fritzi hört, was ihre Oma sagt, bekommt sie plötzlich ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Am liebsten würde sie gar nicht mehr zuhören, sondern schnell aufstehen und nach draußen in den Garten laufen. Denn Fritzi weiß sehr gut, dass die Gockel, die bei ihnen im Hühnerstall wohnen, irgendwann einmal in Omas Kochtopf landen und dass sie aufgegessen werden. Sie hat auch schon einige Male ihre Oma dabei beobachtet, wie sie einen toten Gockel die Federn ausrupft und wie sie ihn am nächsten Tag in die Backröhre schiebt. Und sie weiß auch genau, wie ein Gockel aussieht, wenn er fertig gebraten ist. Und dass die gebräunte Haut und das weiße Fleisch darunter sehr gut schmecken. Und vor allem zusammen mit einem Knödel und viel Soße. Immerhin ist gebratenes Hähnchen Fritzis Lieblingsessen. Plötzlich steigen Fritzi dicke Tränen in die Augen. Rosi und ihre Geschwister kann man doch nicht rupfen und aufessen. Das geht doch nicht. Und außerdem ist Rosi Fritzis beste Freundin. Und eine Freundin schiebt man doch auch nicht in die Bratröhre und isst sie auf. Oma drückt Fritzis Hand, gibt ihr einen Kuss aufs Haar und sagt tröstend, »Fritzi, Kind, jetzt mach dir mal keine Sorgen. Bis November und St. Martin ist es ja noch lange hin.« Aber Fritzi weiß, dass Oma nicht recht hat, denn bis November ist es nicht mehr weit und schon gar nicht bis zu St. Martin am 11. November.
Als Fritzi abends im Bett liegt, kann sie nicht einschlafen. Sie muss immer wieder an Rosi denken und wird dabei ganz traurig. Irgendwie muss sie Rosi und ihre Geschwister vor dem Kochtopf ihrer Oma retten. Aber wie nur? Sie überlegt und überlegt. Sie wälzt sich hin und her. Es ist schon fast Mitternacht, als sie plötzlich eine Idee hat, wie sie ihre Freunde vielleicht doch noch retten könnte. Dann endlich schläft sie ein. Am nächsten Morgen läuft sie gleich nach dem aufstehen, so wie sie hinter dem Haus. Rosi steht allein am Zaun, als ob sie wusste, dass es etwas sehr Wichtiges zu besprechen gibt und dass es dabei um Leben oder Tod geht. Rosi, ruf sie, Rosi streckt ihren Kopf durch den Zaun, um sie zu begrüßen. Fritzi streicht ihr über die feinen Feder am Kopf, dann öffnet sie den Gatter und verschließt es schnell wieder hinter sich.
Werbung.
Leon, was machst du eigentlich beruflich?
Ich mache ein Studium und Volontariat bei den Oberpfalzmedien und kombiniere das miteinander.
Mhm. Also ich bin bloß Volontärin. Was heißt bloß? Ich bin die klassische Volontärin. Ich mache das seit über einem Jahr jetzt. Das dauert 2 Jahre. Und das kann sich immer niemand darunter was vorstellen. Ich werde ganz oft gefragt, Volontär, das machst du, da kriegst du aber kein Geld dafür, oder? Das ist ja freiwillig.
Da darfst du ja auch nur Kaffee kochen.
Ja, nee, das ist überhaupt nicht so. Es heißt zwar, also voluntary, freiwillig, ist aber nicht freiwillig, sondern...
Also, man muss einen Vertrag dafür unterschreiben.
Ich werde nicht gezwungen. Ich mache das schon auch gerne. Aber es ist kein Praktikum, es ist eine Ausbildung, sowas in der Art. Dauert aber nur 2 Jahre. Man macht es normalerweise nach einem Studium oder zumindest nach dem Abi. Normalerweise hat man auch journalistische Erfahrung und Praktika oder freier Mitarbeiter war man auch vorher. Ich hatte vorher überhaupt nichts mit Journalismus zu tun.
Ich hatte auch gar nichts mit Journalismus zu tun, sondern ich habe Autos repariert früher mal. Also ganz was anderes.
Ja, aber ich habe halt, also du hast auch ein Praktikum gemacht, oder?
Genau, ja.
Genau, und dann sind wir hier mit reingekommen und es macht tatsächlich viel Spaß.
Und wenn ihr Lust habt, mal in den Journalismusberuf reinzuschnuppern, dann könnt ihr euch auch gerne für ein Praktikum bewerben. Mhm. Was ihr euch unterm Volo auf jeden Fall vorstellen könnt, ist, dass ihr hier eigentlich wie ein voller Mitarbeiter behandelt werdet.
Absolut, ja.
Und sofort eigentlich vollkommen in den Redaktionsalltag einsteigt.
Ja, sofort Texte schreiben für Seite 1, 2, 3. Außerdem, wir dürfen Podcast machen, was wir hier schon die ganze Zeit machen, was ich mega cool finde. Wir haben verschiedene Projekte. Jetzt letztes Jahr hatten wir zum Beispiel Runter von der Couch und Zeit für Pride. Da bitte auch mal reinhören, das ist richtig cool geworden. Ja, und auch sonst dürfen wir alles ausprobieren, was wir gerne wollen und was halt für den modernen Lokaljournalismus wichtig ist.
Vor allem ist es ein Job, bei dem ihr selbstbestimmt arbeiten dürft, euch eure Arbeit auch selber einteilt.
Was ich am coolsten finde, ist, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, weil das ist mir wichtig.
Genau, das ist sehr, sehr wichtig.
Ein sehr flexibler Mensch.
Und so könnt ihr euch bei uns mal auf der Webseite umschauen. Wir suchen aktuell viele Leute für Praktikas, für ein normales Volo, aber auch gerne in Kombination mit dem Studium. Und das Beste daran ist, ihr werdet durchgehend bezahlt.
Stimmt.
Richtig.
Ich habe natürlich jetzt eine ganz große Frage und ich hoffe, ihr könnt sie mir beantworten. Was macht denn ein gutes Kinderbuch aus?
Da ist jetzt der Buchhändler gefragt. Mhm. Also ich habe früher immer gesagt, wichtig ist, dass Kinder überhaupt lesen. Selbst wenn es ein Comic ist. Also die Eltern, die mit ihren Kindern schimpfen, weil sie einen Comic lesen, ist nicht gut. Ja, irgendwann kommen sie vielleicht auch mal zu einer besseren Geschichte und da muss man halt einfach helfen, den Kindern hinzufinden, ja, dass sie nicht auf dem unteren Level stehen bleiben. Und eine Geschichte muss ehrlich sein, sie muss eine gute Sprache haben, sie muss Spannung haben und ja, das ist halt einfach die Frage aus der Sicht der Erwachsenen, was macht ein gutes Kinderbuch aus oder aus der Sicht der Kinder? Da müssten wir jetzt vielleicht dann Kinder interviewen. Aber für mich ist einfach wichtig, eine gute Sprache. Ein guter, klar strukturierter Inhalt. Viel wörtliche Rede zum Beispiel. Ein Buch, das man auch laut vorlesen kann. Das ist für mich ein gutes Kinderbuch.
Also auch das Ganze einfach zu halten. Also gerade wenn wir bei sprachlich sind. Das ist das, was ich mir gedacht habe, naja, wenn ich jetzt ein Kinderbuch schreiben würde, würde ich wahrscheinlich mehr darauf achten, kurze Sätze zu schreiben und
Man darf die Kinder nicht unterschätzen. Okay. Also sie sind durchaus in der Lage, auch schon in dem Alter kompakte Dinge zu analysieren und zu verstehen. Also da war ich eben gleich begeistert auch von dem, was die Christa Vogel geschrieben hat. Die Geschichte ist spannend. Sie hat eine klare Sprache, ohne jetzt große Schachtelsätze oder sonst irgendwas. Aber sie spricht Kinder und Erwachsene gleichzeitig an. Und es ist genau die Sprache, die man für, ich will jetzt mal sagen, Erstleser ist noch ein bisschen früh, aber so für Zweitleser, so zweite, dritte Klasse, das ist genau das Alter für diese Geschichte.
Hast du dir das beim Schreiben gedacht? Hast du gedacht, ich muss jetzt, oder kam, also ich, du du sagst immer, du hast es so aufgeschrieben, ja, aber wie macht man denn das? Wie schreibt man denn ein Kinderbuch?
Ich habe da nicht dran gedacht, jetzt schreibe ich ein Kinderbuch, sondern ich habe bloß die Gänse gesehen, wie sie hin und her gelaufen sind und geflattert und habe gedacht, ach, das wäre schön, wenn die überleben könnten. Und dann ist das praktisch entstanden. Das ist entstanden und dann waren die 9 Seiten da. Also das ist schon ein Stück Arbeit und man feilt an den Sätzen rum und dann denkt man, naja, da könnte ich jetzt vielleicht noch irgendwie einen Abstecher machen und irgendwas anderes mit reinnehmen. Also das ist schon eine Entwicklung, aber man denkt da nicht an, man denkt da nicht daran, dass man den Kindern sagen will, das Hähnchen am Sonntag hat mal gelebt. Wenn man Fleisch isst, dann isst man Tiere. Sowas denkt man nicht, wenn man schreibt. Also wenn ich dann hinterher die Geschichte angeschaut habe, dann habe ich gedacht, okay, da könnte man dieses Thema rausfiltrieren und sagen, okay, so bringt man den Kindern das näher. Man könnte, ich weiß auch nicht, man denkt nicht dran, man schreibt einfach.
Das ist jetzt keine große Hilfe für mich, wenn ich ein Kinderbuch schreiben möchte, aber danke. Wie macht man denn, also ich finde, dass die Fritzi schnell sehr lebendig wird. Wie baut man denn so einen Charakter auf, ohne zu kompliziert zu werden? Fragen, die du nicht beantworten möchtest.
Ich kann das nicht beantworten. Das ist einfach wirklich, passiert. Ich sage jetzt mal, passiert und herausgeflossen. Und ich habe, ja, dann ist es einfach plastisch geworden mit der Oma, die im Gartenbeet ist und ihr eine Erdbeere gibt oder sie hüpft von der Schaukel. Das ist einfach, vielleicht auch hängt es mit meinem Alter, ich bin ja jetzt trotzdem schon 60 Jahre, mit der Lebenserfahrung. Ich bin ja auch auf dem Land groß geworden und wir haben früher selber Gänse gehabt, Schweine gehabt. Bei uns wurde auch geschlachtet. Also man ist als Landkind, sage ich jetzt mal, viel näher an diesem Leben, Tod, Natur geschehen dran. Vielleicht hat es damit auch zu tun. Und den vielen Erfahrungen eigentlich, die man selber auch schon gemacht hat.
Hattest du denn die Fritzi schnell vor Augen? Oder hat sich die langsam entwickelt? Oder ist die vielleicht jemandem nachempfunden? Oder?
Nö, die ist einfach da gewesen.
Aber du wärst auch nicht abgeneigt, der Fritzi weiteres Leben einzuhauchen.
Wenn also wie gesagt, wenn sich das Buch sehr gut verkaufen lassen würde, dann könnte ich mir weitere Fritzi-Bücher vorstellen. Das ist natürlich immer der Traum. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass da noch viele Abenteuer in ihr schlummern.
Es soll keine Hexe-Lilly-Serie werden mit 28 Bänden oder sowas.
Wie ist das denn? Wie gut oder schlecht lässt sich denn ein Kinderbuch verkaufen? Oder gibt es da einen großen Unterschied zu?
Ja, das ist eine Frage, die kann ich nur schwer beantworten, weil ich ja, wie es die Christa schon erzählt hat, eigentlich einen Regionalbuchverlag habe. Und wenn jetzt ein neues Buch in meinem Verlag rauskommt, dann weiß ich, wo ich anrufe. Ich kenne meine Kontaktpersonen und weiß, Verlag Boden hat eine Neuerscheinung, dann nehmen wir wieder 5 wie im letzten Jahr oder sonst irgendwas in der Richtung. Beim Kinderbuch ist es schon so, dass bei vielen, vor allem bei größeren Buchhandlungen, sage ich mal, eine andere Abteilungsleiterin da ist. Die kennt mich gar nicht. Wenn ich sage, hier ist der Verlag Bodner, ich habe eine Neuerscheinung. Ja, was ist es denn? Ein Kinderbuch. Um Gottes Willen, das ist ja meine Kollegin. Dann verbinden die mich und dann sagt die, keine Ahnung, überlege ich mir mal. Steht mal was in der Zeitung oder nicht? Sag ich, naja, ich hoffe schon, dass auch mal was in der Zeitung steht. Und dann war ein Punkt, der uns das ein bisschen schwierig gemacht hat. Das war der St. Martin. Das Buch ist ja rausgekommen im Frühjahr. Und wenn ich dann sage, ich habe ein neues Buch, das heißt Fritzi, Rose und St. Martin. Ach Gott, St. Martin, das ist ja im Herbst. Da kann ich ja noch 3, 4, 5 Monate warten, bevor ich das einkaufe. Und dann muss ich argumentieren, dann muss ich sagen, nein, nein, es ist eine Sommergeschichte, es ist eine ganz spannende, liebevolle, heile Welt Sommergeschichte. Ja, heile Welt in natürlich in Anführungszeichen. Also es ist schon schwierig, als Oberpfalz Verlag ein Kinderbuch zu verkaufen.
Aber du würdest es nochmal machen oder nicht mehr?
Also ich muss sagen, dass das Buch mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Aber es gibt natürlich auch schon wirtschaftliche Dinge. Man kann sich als Verlag schon auch Lieblingsbücher leisten. Wenn man sich in einem Jahr zu viele Lieblingsbücher leistet, dann wird es schwierig. Ja, das ist jetzt also ganz gemein, mich vor der Christa Vogel zu fragen, ob ich das Buch nochmal verlegen würde. Ja, ich würde es wieder verlegen. Und ich habe es ja auch wirklich gerne gemacht. Es ist halt schon manchmal schwierig, bis man dann wirklich auf die Zielgerade kommt. Das geht bei so kleinen Dingen an. Wie viele Bilder sind jetzt drin? Oder machen wir jetzt dieses Format oder jedes Format? Wer ist die Zielgruppe? Weil es war ja wirklich auch im Gespräch, dass wir am Anfang vielleicht eine Art Bilderbuch machen. Ja, die 9 Seiten und ein paar Bilder dazu. Aber die Geschichte ist so kompakt, dass ich mir denke, wäre schade, ist eine tolle Geschichte für die 8-9-Jährigen. Also ich würde es nochmal machen.
Top.
Wir sind alle sehr erleichtert.
Und vielleicht auch noch eines.
Das ja, also bei der, nachher, ersten, wenn das Mikro bei der ersten Auflage muss man sagen, da jammern gehört zum Handwerk. Da bin ich froh, wenn wir quasi gut rauskommen. Die Auflage ist ja 500, die müssen sich auch erstmal verkaufen. Aber bei der zweiten Auflage dann, na, dann geht's schon lockerer.
Wollte ich aber tatsächlich auch noch fragen, ist das denn für euch auch so eine Art Liebhaberprojekt? Oder ist die Hoffnung da, dass es doch irgendwann sich rentiert?
Ich denke schon, das ist ganz Liebhaberprojekt. So, also.
Ja, aber für die Elham ist es auch Werbung, oder? Dieses Buch.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das freut mich, dass ich auch in meinen Traumjob Fuß zu treten. Ja, ich habe oft mal auch versucht, aber ich hatte keinen Erfolg. Aber ja, das ist bestimmt. Das ist gute Werbung für mich.
Hast du denn schon Feedback bekommen von Nein. Kindern?
Nein. Ach, von Kindern? Von Kindern. Von Schulkindern schon. Weil wir haben jetzt vor 2 Wochen die erste Lesung in Schulen gemacht. Genau das wollte ich auch noch sagen. Also wir wollen natürlich den Eckhart unterstützen, weil der ist ja in Vorleistung gegangen mit dem Buch und den explodierenden Papierpreisen. Also da sind wir ihm richtig dankbar, dass er das trotzdem das Projekt durchgezogen hat. Ich denke mal, wenn wir an irgendwelche Verlage gegangen wären, Kinderbuchverlage, dass wir ohne Antwort geblieben wären oder mit einem lapidaren tut uns leid, können wir nicht machen, abgefertigt worden wären. Aber ja, wir hatten jetzt einfach das Glück, den Eckhart zu kennen und der hat sich dazu durchgerungen und jetzt wollen wir natürlich auch unterstützen und unsere Unterstützung besteht einfach darin, dass wir zu zweit, die Elham und ich, in die Schulen gehen und unser Buch dort vorstellen.
Also das Schicksal der meisten Autoren, nicht bloß Kinderbuchautoren, ist, wenn sie ungefragt ein Manuskript an einen Verlag schicken, dass sie in der Regel nicht mal eine Antwort bekommen. Also die werden auch nicht zurückgegeben. Das ist das Schicksal der meisten Bücher.
Weil es einfach so viele Menschen
genau, gibt, weil es wahnsinnig viel gibt und auch die modernen Techniken machen es ja dann auch möglich, dass eben über Self-Publishing und so weiter unglaublich viele Bücher auf den Markt kommen, die vielen, von denen viele dann auch von den jüngeren Leuten dann selbst vertrieben werden, übers Internet. Und ja, also da muss ich jetzt sagen, das Buch ist für die Elham eine schöne Möglichkeit zu werben für ihre Kompetenzen, die sie hat. Und vielleicht ist es ein Türöffner, dass sie beim anderen Kinderbuchverlag dann auch mal was illustrieren darf. Sie hat übrigens das erste Buch, das sie gemacht hat, das erste Kinderbuch, das war der Karpfen Karli auf die fantastische Reise vom Karpfen Karli von Kemmert, war auch schon im Verlag. Bodner ist vielleicht gar nicht mehr so in Erinnerung. 17 Jahre ist doch eine lange Zeit. Und ja, da drücke ich ihr die Daumen, dass dieser Plan aufgeht. Sie hat, wie gesagt, zwei Kalender schon für mich gemacht, die bei über 1000 Kunden dann wirklich euphorisch aufgenommen worden sind. Und mit der Christa habe ich, wie gesagt, schon 4 Bücher gemacht. Also da fällt sie auch nichts für die Zukunft.
An der Stelle muss ich auch vielleicht ganz kurz einen Transparenzhinweis fallen lassen. Die Christa schreibt nämlich auch für unsere Tageszeitungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr den Namen schon mal in unserer Zeitung gelesen habt, das ist die ein und dieselbe Frau. Ja, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Was ist denn, wenn ich jetzt tatsächlich ein Skript zu Hause liegen habe? Darf ich dann dir das schicken oder wie läuft das ab?
Ja, du darfst es mir schicken und du bekommst sogar eine Antwort. Aber es müsste schon genau den Nerv treffen, den ich suche, weil ich kann mich im Moment vor lauter Anfragen gar nicht retten. Es gibt unglaublich viele Menschen, die schreiben. Schreiben ist auch für viele Menschen so eine Art Therapie, Selbsttherapie. Und es gibt ganz, ganz tolle Dinge, die reinkommen, aber sie müssen halt dann irgendwo auch in den Verlag passen. Und dass jetzt dieses Buch in meinem Verlag ist, das ist wirklich dem Umstand zu verdanken, dass ich die Christa eben schon so lange kenne und schätze und die Elham kenne und schätze. Und dann konnte ich gar nicht Nein sagen.
Der Kulturtipp.
Habt ihr irgendwas dabei, was ihr, gibt es Bücher oder Musik oder Künstler, für die ihr unseren Hörerinnen und Hörern gern ans Herz legen möchtet?
Ich fange es einfach mal an, bitte. Weil ich eben vor kurzem ein ganz tolles Jugendbuch gelesen habe. Es ist die Fortsetzung vom Jungen im gestreiften Pyjama von John Boyne, als die Welt zerbrach. Das ist die Geschichte der Gretel aus der Familie dieses Lagerkommandanten. Und ihr gelingt es quasi nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Mutter aus Deutschland zu verschwinden nach Frankreich, wo sie untertauchen. Und diese 14-jährige Gretel, die ist ja doch schon ein ganzes Stück älter als der Bruno, der ja in die Todeskammern, in die Gaskammern gegangen ist, die Vernichtungskammern. Und die bringt einen ganz neuen Aspekt, auch ganz neue Perspektiven rein in die Geschichte. Man erfährt also plötzlich auch was über den Bruno, was man von ihm selber eigentlich gar nicht erfahren hat. Und es ist die Geschichte der Gretel, die sich von Jugend an eigentlich dann fragt, bin ich persönlich auch mit Schuld an dem? Hätte ich was machen können oder nicht? Und sie ist ein Leben lang mehr oder weniger auf der Flucht vor den Menschen, die sie vielleicht entdecken, ihre Geschichte entdecken, outen könnten. Also das wäre der Albtraum für sie. Und sie erzählt diese Geschichte als über 90-jährige Witwe in London, in einem Nobelviertel eigentlich. Und es ist eine unglaublich spannende Geschichte, die verschiedenen Stationen in ihrem Leben. Sie fliegen auch in Frankreich auf, sie wandert nach Australien aus, trifft dort den jungen Leutnant, der ihr als 14-jähriges Mädchen schon so gut gefallen hat. Also ich will nicht so viel verraten, das ist ein Buch, da hat man wirklich dann auch Gänsehaut, wenn man das liest, als die Welt zerbrach.
Hört sich spannend an, vielen Dank. Habt ihr denn was dabei?
Also ich habe nichts Aktuelles. Ich habe so einen kleinen Bücherschrank daheim und da sammle ich Bücher, die ich öfter lesen möchte. Und in diesem Bücherschrank, da habe ich letztens erst wieder, also aus diesem Bücherschrank habe ich letztens erst wieder ein Buch rausgeholt und das war das Buch Altes Land von der Dörte Hansen. Also und das lese ich jetzt echt schon zum dritten oder vierten Mal und das, gefällt mir nach wie vor die Sprache, gefällt mir der Inhalt, einfach alles. Also das, ja, kann ich sehr empfehlen. Macht mich glücklich.
Dankeschön.
Wenn ich gehe zu Buchgeschäfte, so Buchhändler, es gibt wirklich ganz bunte, schöne Kinderbücher. Ich kann leider nicht alles lesen, aber ich empfehle so alle Kinder, dass die sollen sehr Interesse auf diese Kinderbücher haben, weil wenn sie größer werden, das wird eine Nostalgie, so, es wird eine schöne Erinnerung. Auf jeden Fall, ich denke, die Kinderbücher die wirken in Gedanken viel besser als Handy oder diese, ich will nicht so Dinge, aber die Bücher sind sehr wichtig. Es soll ihre Leidenschaft sein im Leben.
Aber das stimmt tatsächlich. Ich habe auch noch so ein paar, vielleicht nicht Kinderbücher, aber so Jugendbücher, an die ich mich tatsächlich heute noch erinnere. Also ich weiß ganz genau, worum es da ging. Und das ist in meinem Kopf auch noch verknüpft mit Musik. Also wenn ich irgendwelche Lieder höre, dann erinnere ich mich an Bücher, die ich als Teenie oder als 14-, 15-Jährige gelesen habe. Also es ist tatsächlich so, dass das vielleicht auch ein bisschen besser hängen bleibt, einen prägt.
Mhm.
Ich bedanke mich bei euch dreien, dass ihr da wart. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn ihr Kritik, Lob oder Anregungen loswerden wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an kulturkiosk@oberpfalzmedien.de. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Servus.